Gesund und geistreich, der Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesund und geistreich, dem Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir beschäftigen uns mit unterschiedlichen Themen, die für euch gesundheitsrelevant sind. Und heute geht es darum, ob vielleicht auch die Arbeit und der Beruf einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Hierzu haben wir heute Dr. Sabrina Rudolph bei uns zu Gast. Sabrina, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Ja, total schön, dass das so kurzfristig geklappt hat.
Ja, Sabrina, du bist ja als Leiterin des betrieblichen Gesundheitsmanagements in der UMG, in der Universitätsmedizin Göttingen, tätig. Und leitest dort einen Bereich, der sich insbesondere mit dem Verhältnis zwischen Arbeit, Gesundheit, Krankheit auseinandersetzt. Bis jetzt haben wir in diesem Podcast insbesondere so individuelle Verhaltensweisen in den Blick genommen. Bewegung, welchen Einfluss hat das? Ernährung, Schlaf. Heute gehen wir mal in einer ganz anderen Art und Weise an die Thematik heran und fragen in der Tat, in welchem Zusammenhang steht eigentlich Arbeit, Gesundheit und eventuell auch Krankheit? Kannst du eine kurze Einführung dazu geben? Mhm.
Ja, das Thema Arbeit, Gesundheit und Krankheit steht natürlich bei uns deshalb schon in einem großen Zusammenhang, weil ich im Krankenhaus arbeite und wir es jeden Tag mit Gesundheit und Krankheit zu tun haben.
Eher mit Krankheit vor allen Dingen.
Eher mit Krankheit und wieder gesund werden. Das sind aber zwei Begriffe, die sich natürlich auch im Arbeitskontext wiederfinden. Und ob es mir gut geht, ob ich gesund bin, das hängt so grundsätzlich natürlich vom individuellen Gesundheitsverhalten, aber auch von den gesunden, ich sag mal, Rahmenbedingungen oder Verhältnissen ab. Du hast es gerade schon angesprochen, so die Themen Bewegung, Schlaf, Ernährung, Stress, das sind natürlich Dinge oder auch Felder, die meine Gesundheit beeinträchtigen können, für die ich ein Stück weit selber verantwortlich bin. Also ist klar, dass wenn ich gut in der Lage bin, mit Stress umzugehen, wenn ich gut ausgeprägte Resilienzfaktoren habe, dann geht es mir besser, wenn ich mich regelmäßig körperlich aktiviere und bewege, wenn ich mich gesund ernähre, hat das einen großen Einfluss auf die Gesundheit. Wenn wir aber auch ganz speziell in den Arbeitskontext schauen, dann rücken insbesondere auch, ich habe es gerade schon gesagt, so die Arbeitsverhältnisse in den Vordergrund. Und da spielen dann Aspekte wie das Thema Ergonomie, auch wie das Thema Führungsverhalten einen großen Einfluss, die sich auf meine Gesundheit widerspiegeln können.
Wenn wir gleich noch mal darauf eingehen, du hast gerade das Thema Ergonomie angesprochen. Das ist vielleicht etwas, was unseren Zuhörern am ehesten noch auch den Verhältnisbegriff ein Stück weit näher bringt. Kannst du ein Beispiel nennen, wo die Verhältnisse vielleicht Einfluss auf die Gesundheit haben, gerade im Bereich der Ergonomie?
Also ganz klassisch natürlich bei sitzenden Tätigkeiten. Also das ist ja so ein Trend, der sich auch durch unsere Gesellschaft zieht und sich auch im Arbeitskontext wiederfinden. Wir haben eine Zunahme von, ich sag mal, sitzenden Arbeitstätigkeiten, wenn wir gerade an die Verwaltung, an die Büroarbeitsplätze denken. Und natürlich ist es dort relevant, wie ergonomisch meine Sitzposition, mein Schreibtisch eingestellt ist. Habe ich vielleicht einen höhenverstellbaren Schreibtisch? Bin ich aber auch selber in der Lage, mich regelmäßig zu bewegen, regelmäßig aufzustehen, meine Sitzposition zu verändern. Wir sagen ja immer, es gibt gar nicht so die perfekte Sitzposition, die man den ganzen Tag einhalten sollte, sondern die nächste Position ist eigentlich immer die beste. Und klar, in dem Kontext spielt Ergonomie eine große Rolle. Aber auch, wenn wir bei uns schauen, zum Beispiel der Beruf der Pflegekraft, wir haben 2400 Pflegekräfte bei uns in der Klinik, auch da spielt die Ergonomie eine große Rolle. Gerade wenn ich daran denke, wie Patienten gelagert werden. Patienten müssen jeden Tag gepflegt werden. Wenn ich das in ergonomisch einer günstigen Position durchführe, wenn ich vielleicht auch die Möglichkeit habe, Bett hoch und runter zu verstellen, auch das hat einen Einfluss darauf, ob mein Rücken wehtut oder nicht, wenn ich das mal so sagen darf.
Wir drei sind da ja auch eigentlich schon ein ziemlich gutes Beispiel. Wir kommen aus gesundheitsrelevanten Sektoren, arbeiten im Bereich entweder Klinikum, Krankenhaus oder Bewegungsförderung im Hochschulsport. Und trotzdem würde ich behaupten, sind unsere Arbeitsbedingungen vielleicht auch trotzdem optimierungsfähig. Wir drei sitzen auch am Schreibtisch, sitzen ziemlich viel. Wir wissen viel darüber und wenden dann vielleicht auch den einen oder anderen Tipp an, wie zum Beispiel die nächste Sitzposition ist die beste, versuchen immer mal ein bisschen Bewegung in unsere sitzende Position zu bringen. Und trotzdem, tun wir unserem Körper mit der langen Sitzposition vielleicht nicht unbedingt was Richtiges. Du hast schon gesagt, dass die sitzende Arbeit zunimmt und hast aber auch gleich das Beispiel der Pflege mit angebracht, dass es genau konträres Programm gibt, wo vielleicht einfach die Überbelastung zu Problemen führt oder weniger ergonomisches Heben oder ähnliches. Da gibt es ja auch trotzdem noch sehr, sehr viele Berufsgruppen, die das Gegenteil von Sitzen in ihrer Arbeit erfahren und abends total ermüdet und die Muskulatur vielleicht auch ein Stück weit überfordert ins Bett fallen. Wie gehen wir auf diese unterschiedlichen Belastungen im Alltag ein und hast du da vielleicht auch noch ein anderes Beispiel zu?
Mhm. Genau, es ist in der Tat so, ne? Auch wenn ich ja gesagt habe, so das Thema Sitzen ist schon auch dominant, gibt es ganz unterschiedliche Berufsgruppen, in denen auch die körperliche Belastung eine Rolle spielt. Neben den Pflegekräften sind es noch viele andere, unter anderem, und da gehe ich mal auf ein Beispiel ein, weil ich da auch selber praktische Erfahrungen sammeln durfte, der Beruf des Forstwirts. Ich habe vor einigen Jahren ein Projekt betreut, gemeinsam mit den niedersächsischen Landesforsten. Da ging es um die Gesundheitsförderung von Forstwirten, wo man sich ja in der Tat erstmal fragt, warum sollen die sich eigentlich gesünder verhalten? Warum sollen die sich mehr bewegen? Da ging es auch um Bewegung. Die bewegen sich doch sowieso schon den ganzen Tag.
Und sind in der frischen Luft, klingt erstmal gut.
Genau, das klingt erstmal ganz gut. Wenn man dann aber ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man relativ schnell, dass deren Bewegungs- oder deren Tagesablauf geprägt ist von, ich sag mal, sehr einseitigen, ungünstigen Bewegungen, mit auch ungünstigen Haltungen und Belastungsspitzen, sodass wir festgestellt haben, damals auch in dem Kontext dieses Projektes, dass einfach viele Forstwirte auch von Rückenbeschwerden betroffen sind. Dadurch, dass sie den ganzen Tag in gebückter Haltung arbeiten, mit sozusagen viel Arbeitsmaterial, mit hoher Belastung. Und genau, damals sind wir so vorgegangen, dass wir eine Trainingsintervention konzipiert haben, die sich genau auf diese Belastung ausrichtet, beziehungsweise genau das trainiert, was während des Arbeitsalltages eben nicht trainiert wird, um da sozusagen einen Ausgleich zu schaffen. Und da haben wir zwar auf der einen Seite, ich sag mal, das Verhalten geschult, indem wir so den Bereich Sport und Bewegung in den Vordergrund gestellt haben. Gleichzeitig hatten wir aber sozusagen den Vorteil, dass auch die Verhältnisse, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, von dem Arbeitgeber, also von den niedersächsischen Landesforsten, so bereitgestellt wurden, dass eben auch diese Trainingsintervention in den Betriebsablauf eingebettet werden konnte. Also eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie Verhalten und Verhältnisprävention auch ein Stück weit ineinander greifen können.
Wir sprechen jetzt im Moment viel über Pflege als wirklich als eine der zentralen systemrelevanten Berufe in dieser Pandemie und auch darüber hinaus. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das in der Pflege, du hast vorhin gerade gesagt, man kann das Bett rauf und runter stellen, aber ja ständig sehr anspruchsvolle Tätigkeiten zu vollziehen gibt, die sich nicht so einfach auch im Betriebsablauf ändern lassen. Also wie geht ihr eigentlich in so einem Fall vor? Wie geht man oder wie schafft man möglichst gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen, Verhältnisse, um den Beruf der Pflegekraft, der Pflegenden einigermaßen gesundheitsförderlich zu gestalten?
Das ist eine total spannende Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, die aber nicht nur spannend, sondern total wichtig ist, ne? Weil wir haben oder wir sehen ja eigentlich täglich auch in den Medien, welche Systemrelevanz der Pflegeberuf derzeit hat.
Wir haben alle an den Fenstern geklatscht.
Genau, und mit welcher hohen Belastung auch dieser Beruf einhergeht. Und bei uns ist es so, wir haben die Pflege in der Tat gerade ein bisschen im Fokus, auch aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement heraus und versuchen dort unterschiedliche Projekte zu initiieren. Wir schauen natürlich immer zuerst auch, was sind die konkreten Bedürfnisse? Ne, denn uns ist es ein Anliegen, nicht zu sagen, wir haben uns jetzt mal überlegt, die und die Dinge sind gut für euch, sondern wir sind mit Pflegekräften mal zunächst ins Gespräch gegangen und haben geschaut, was sind eigentlich so die Herausforderungen. Und was wir ganz konkret derzeit machen, ist, wir haben zwei Projekte initiiert, wo es bei dem einen Projekt darum geht, die interprofessionelle Zusammenarbeit zu verbessern. Und da sieht man schon, da sind wir auch so im Bereich der Verhältnisprävention. Es geht also darum, dass wir mal gucken, welche Personen sind eigentlich alles in der Patientenversorgung eingesetzt? Pflege, Ärzte, Therapeuten, Sozialdienst und so weiter. Und inwiefern können diese Gruppen gemeinsam ihre Patientenversorgung, also die Arbeit am Patienten ein Stück weit verbessern und optimieren? Und wir gehen davon aus, wir gehen nicht nur davon aus, wir sind sicher, dass wenn das gelingt, wenn man da Faktoren identifiziert und die auch ein Stück weit weiterentwickelt und verbessert, dass das auch einen maßgeblichen Einfluss dann nicht nur auf die Gesundheit der Pflegekräfte, sondern auf die Gesundheit aller Berufe hat, die eben in der Patientenversorgung eingesetzt sind.
Kann man das auch übertragen? Also wenn ich mir jetzt so den Arbeitsalltag von unseren Kolleginnen und Kollegen in der Universität angucke, die jetzt nicht in der Patientenversorgung, sondern vielleicht in der Verwaltung, vielleicht auch in der Lehre oder wo auch immer eingesetzt sind, in der Forschung, aber vielleicht auch einen ganz normalen Arbeitsalltag einer, ich sage mal, klassischen Organisation auch in der Wirtschaft. Welche Zusammenhänge gibt es in Bezug auf diese, ich sage mal, Strukturen der Kommunikation, der Kollegialität? Du hast vorhin das Thema Führung angesprochen. Mhm. Welchen Einfluss hat das auf Gesundheit, auf Wohlbefinden, auf Produktivität?
Das hat einen unglaublich großen Einfluss, denn wir sehen Gesundheit ja auch immer aus so einer ganzheitlichen Perspektive. Also wenn wir über Gesundheit sprechen, dann sprechen wir nicht nur über die körperliche Gesundheit, die gefördert werden soll, sondern auch über soziale und psychische Aspekte der Gesundheit. Und gerade so dieser psychosoziale Bereich, der wird natürlich maßgeblich dadurch beeinflusst, wie Aspekte der Kollegialität ausgeprägt sind.
Also wie ich mit meinen Kollegen umgehe, wie wohl ich mich da mit denen fühle? Oder?
Genau, wie wertschätzend man kommuniziert, wie groß das Vertrauen ist, wie klar vielleicht auch Rollen und Aufgaben verteilt sind. Das hat einen unglaublich großen Einfluss darauf, ob ich gerne zur Arbeit gehe, ob ich mich da wohlfühle und ob es mir dann auch gesund, ob ich dann auch gesund bin und mich gesund fühle. Und wenn wir so gerade darüber sprechen, wie auch Aufgabenverteilung vielleicht gestaltet sind, dann kommen wir zu einem weiteren total wichtigen Aspekt, das ist nämlich die Rolle der Führungskraft. Auch die Führungskraft hat einen total großen Einfluss darauf, wie gesund ich bin, wie gesund ich mich fühle. Wenn mein Chef, das könnt ihr euch vielleicht gut vorstellen, wertschätzend und vertrauensvoll mit mir kommuniziert, wenn ich ein Stück weit Anerkennung erfahre für das, was ich leiste, wenn ich aber auch sozusagen kompetenzorientiert dort abgeholt werde, was meine Stärken sind. All das sind ja ganz wichtige Aspekte, die einen Einfluss auf die Gesundheit haben und die Gesundheit auch ein Stück weit prägen. Von daher für uns total wichtig, die Führungskräfte auch in den Fokus zu nehmen, sie dahingehend auch zu schulen und auszubilden oder weiterzuentwickeln, damit sie das auch an ihre Mitarbeitenden weitergeben können.
Ihr habt euch jetzt auch viel damit beschäftigt. Geht damit vielleicht auch eine gewisse Vorbildfunktion einher? Also wenn ich jetzt bei uns an den sportwissenschaftlichen Kontext denke, bei uns im Hochschulsport, Arne kommt mit dem Fahrrad, Arne ist viel unterwegs, seine Mittagspausen verbringt er spazierengehend im Wald. Also bringt ja auch schon so eine gewisse Bewegungsbegeisterung und Naturnähe mit sich. Und ich habe auch bei uns oben das Gefühl, dass das ansteckend ist, dass dann viele einfach mal mit rausgehen oder eine Vorbildfunktion in der Führungsposition sehen. Ist das bei euch auch zu beobachten?
Absolut. Also das ist, glaube ich, ganz entscheidend, du hast es Vorbildfunktionen genannt oder Multiplikatorenfunktionen, das, was die Führungskräfte vorleben, das kommt auch bei den Mitarbeitenden an und das kann man eigentlich auch auf alle Bereiche übertragen. Ne? Du hast das am Beispiel gerade von Aktivität und Bewegung genannt, das kann man aber auch auf das Thema Kommunikation und Wertschätzung übertragen, also eigentlich auf alle Bereiche, da haben die Führungskräfte schon einfach eine große Ausstrahlungskraft und aber auch eine große Verantwortung für ihre Mitarbeitenden und für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden.
Kann man denn so etwas lernen? Kann man sowas entwickeln? Also der Zusammenhang ist ja total spannend. Also Kollegialität, die Art und Weise, wie ich mit meinen Kollegen umgehe, wie meine Führungskraft mit mir umgeht, wie ich als Führungskraft agiere, hat also einen Einfluss auf mein Wohlbefinden, vielleicht auch sogar auf meine Gesundheit. Es gibt ja Studien, die auch belegen, dass Führungskräfte den Krankenstand in anderen Abteilungen sozusagen mitnehmen. Also wechselt eine Führungskraft, dann wechselt auch der Krankenstand. Also es gibt sehr, sehr klare kausale Zusammenhänge in diesem System auch. Jetzt natürlich die nächste Frage, wie macht ihr das denn im BGM? Also wie lerne ich denn gesund zu führen oder wie lerne ich denn kollegial mit anderen umzugehen? Gibt es da Strategien, die ihr auch sozusagen in konkreten Maßnahmen umsetzt?
Ja, es gibt ganz unterschiedliche Strategien. Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet. Es gibt zum einen, ich sag mal, Seminare, Fortbildungsangebote für Führungskräfte, wo sie sich auch ganz speziell mit dem Thema Führung auseinandersetzen, wo sie zum einen lernen, andere zu führen, aber ein Stück weit auch sich selbst zu führen. Das ist ja für eine Führungskraft auch ganz wichtig, wo es auch um Themen wie gebe ich Feedback, wie kommuniziere ich gut miteinander, wie gehe ich mit kranken Mitarbeitern Mitarbeitenden um? Also da greifen wir ganz unterschiedliche Themen heraus, in denen wir unsere Führungskräfte fortbilden.
Das sind also Kompetenzen, die ich lernen kann.
Genau, das sind Kompetenzen, die ich lernen kann, ganz klar, die auch viele Führungskräfte von uns in Anspruch nehmen. Darüber hinaus bieten wir auch für Teams, auch mit Führungskraft, sogenannte Teamentwicklungsmaßnahmen an, wo ich mich sozusagen als mein gesamtes Team anmelden kann und wo ich auch mit dem Team mal in so einen Prozess gehe und Dinge bespreche. Was muss eigentlich passieren, damit wir gut kommunizieren? Was sind unsere gemeinsamen Werte der Zusammenarbeit? Was ist uns wichtig? Wie können wir Regelkommunikation zum Beispiel vereinbaren und da konkrete Abläufe festlegen? Das kann man also auch erarbeiten und lernen. Dafür stellen wir auch externe Trainer und Moderatoren, Experten bereit, die Teams begleiten und sie dann ein Stück weit hinsichtlich der Teamkultur weiterentwickeln und schulen.
Josie ist ja eine unserer, ich sage mal, ich trage es mal dick auf, Josie. Ne?
Ich bin
jetzt
gespannt, Arne.
Ja, du bist auf jeden Fall eine der Deutschland-Expertinnen für das Thema bewegte Pausen. Der Ansatz, den wir damit verfolgt haben, war ja immer aus dem Hochschulsport heraus, bewegte Pausen anzubieten, natürlich um Bewegung in den Alltag zu bringen. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen, ergonomischen Belastungen gerade des Sitzens irgendwie entgegenzuwirken. Jetzt tun wir das ja auch in solchen, ich sage mal, Arbeitszusammenhängen, also in Arbeitsgruppen, in Teams. Spielt das in der Konstellation, auch in der Konzeption, Josie, die du dafür entwickelt hast, eine Rolle? Also diese sozialen Aspekte da auch in den Mittelpunkt zu schälen?
Definitiv. Also das ist fast, würde ich sagen, noch wichtiger als die Bewegung, die damit einhergeht. Einfach dieses gemeinsam aus dem Arbeitskontext ausbrechen, mal andere Erfahrungen machen im Team, vielleicht auch mal die Situation nicht allzu ernst nehmen und gemeinsam lachen. Da lernen sich auch die Kollegen und Kolleginnen nochmal auf einer anderen Ebene kennen. Und wie du eben auch schon gesagt hast, Sabrina, sie kommunizieren. Und sie kommunizieren da vielleicht auch nochmal auf andere Art und Weise, als sie das im Arbeitskontext tun würden. Und das ist immer schön zu beobachten im Verlauf einer bewegten Pause, die läuft ja immer in Zyklen, also begleitend jetzt über 2 bis 3 Monate, zu sehen, wie die Kollegen und Kolleginnen, die am Anfang vielleicht noch sehr still sind in der bewegten Pause und gar nicht richtig aktiv teilhaben, von Woche zu Woche offener werden und lernen, miteinander umzugehen, lernen, miteinander zu kommunizieren. Und das überträgt sich dann natürlich auch auf den Arbeitsalltag. Also ich würde fast behaupten, dass da der psychosoziale Effekt einer bewegten Pause fast mehr Wert bringt als der physiologische Aspekt des Bewegens, des Kräftigens, beanspruchter Muskulatur.
Ich habe ganz noch eine Frage an dich, Sabrina. Jetzt ist ja im Moment Kollegialität, ich sage mal, ein schwieriges Feld. Ne? Viele von uns sehen uns quasi nur noch über Bildschirme. MS Teams und Zoom sind unsere besten Freunde geworden. Auch Führen ist ja eine große Herausforderung im Moment. Jetzt ist vielleicht bei euch im klinischen Alltag das gar nicht so relevant, weil ich sage mal, an vielen Stellen, die Arbeit muss vor Ort gemacht werden. Ich kann Pflegen nicht aus dem Homeoffice raus. Aber wenn du so die Gesamtsituation beobachtest, welche Auswirkungen hat das so auch auf Gesundheit? Und zwar jetzt nicht nur das Zuhause-Sein, sondern eben auch das Fehlen von Kollegialität, vielleicht das Fehlen von Führungsstrukturen.
Ja, das ist eine spannende Frage, wo man sicherlich erst auch in einiger Zeit sehen wird, wie so die Auswirkungen davon sind, weil ich auch davon ausgehe, dass die Strukturen, die jetzt aufgebaut werden, sicherlich auch anhalten werden. Also ich glaube nicht, dass wir alle wieder zurück aus dem Homeoffice gehen werden, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist. Aber sie stellt natürlich Teams, aber auch Führungskräfte vor ganz neue Herausforderungen, weil Kommunikation ein Stück weit schwieriger wird, ein Stück weit anders wird, Führen auf Distanz, Kommunizieren auf Distanz, so das, was mal auch entweder in der Teeküche oder auch am Türrahmen mal kurz besprochen wird, das ist nicht mehr möglich, dadurch, dass alle im Homeoffice sind. Und genau, damit sind halt andere Herausforderungen, die damit einhergehen. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man da auch feste, ich sage mal, Regeln, Rituale einführt, wie man miteinander kommuniziert, dass man auch als Führungskraft trotzdem seine Mitarbeitenden regelmäßig anruft und auch vielleicht, um nur mal nachzufragen, wie geht's dir denn eigentlich, was brauchst du vielleicht noch und wie ist dein Tag heute gelaufen? Also ich glaube, es ist eine Herausforderung, aber man sollte sich aufgefordert fühlen, trotzdem den Kontakt zu suchen, um da auch weiter im Austausch zu bleiben.
Wir haben die Erfahrung gemacht, Josie, dass unsere bewegten Pausen jetzt ja quasi nicht mehr als Gruppen, das, was du gerade gesagt hast, ne, in der psychosozialen sozusagen Zielsetzung eigentlich nicht mehr so richtig erfüllt werden können. Hast du das Gefühl, das hat Auswirkungen auch auf so die Wahrnehmung der bewegten Pause in dem Kontext? Oder
Ich denke schon, auch die Motive an der bewegten Pause teilzunehmen sind jetzt digital bestimmt andere. Trotzdem wird sie relativ gut angenommen, weil es ja trotzdem auch die Möglichkeit ist für die Uni-Angehörigen im Homeoffice eine andere Person im Video zu sehen und die auch gerade live geschaltet ist. Also es ist ja trotzdem irgendwo ein Gefühl von, ich bin gerade mit dieser Bewegung nicht alleine. Natürlich ist was ganz anderes, aber wir beobachten auch, wir bieten ja parallel auch Zoom-Kurse an, wo man sich gegenseitig sieht. Zwar wieder digital über die Kamera, aber man ist in der Gemeinschaft digital im Zoom-Kurs vereint und da sehen wir auch, dass da die Teilhabe oder die Teilnahmebereitschaft an bewegten Pausen um einiges höher ist als im Livestream, wo wir jetzt nicht andere Leute sehen.
Also wenn ich so aus meiner Perspektive als Führungskraft auf die Situation blicke, dann denke ich, dass das schon auch eine Herausforderung bleiben wird, dieses Fehlen von Leiblichkeit in der Kommunikation. Also diese Anwesenheit, gerade was so Teamkonstellation, auch emotional affektive Beziehungen zueinander herzustellen, das finde ich schon schwierig. Also auf die Dauer, glaube ich, wird man irgendwie ein Wechselspiel dazwischen finden müssen, zwischen ich bin irgendwie anwesend und spüre auch die Anwesenheit anderer im Raum und erlebe mich vielleicht, ne, darüber auch ein Stück weit als Team, als Gruppe, als Gemeinschaft. Absolut. Und der Kommunikation durch Homeoffice und durch die entsprechenden digitalen Tools, haben wir gerade schon drüber gesprochen, das wird natürlich nicht weggehen, aber ich glaube, es muss irgendwie dann doch nochmal einen Zwischenschritt dazwischen geben. Weil sonst Führung auch schwierig wird. Das muss man, glaube ich, auch anerkennen.
Absolut.
Was ich hier ganz wichtig finde, nochmal die Brücke zu schlagen, es ist ja auch immer typabhängig. Bin ich vielleicht auch in Präsenz schon jemand, der sich ungern in den Vordergrund stellt und ungern vor Leuten spricht, dann fällt es mir vielleicht digital nochmal um einige schwerer, die Kamera anzuschalten und zu interagieren. Und hier würde ich jetzt gerne die Kurve schlagen. Wir haben jetzt ganz viel über Verhältnisprävention gesprochen und einige Zuhörende haben jetzt vielleicht das Gefühl, so ja, meine Arbeit, die beansprucht mich schon, aber das sind alles Dinge, die kann ich direkt gar nicht beeinflussen, weil ich bin weder eine Führungskraft, noch habe ich Einfluss auf unsere Teamentwicklung. Wir unterscheiden da ja zwischen Verhältnis- und Verhaltensprävention. Sabrina, hast du denn für deine OMG-Mitarbeitenden auch Angebote, die explizit darauf abzielen, was am eigenen Verhalten zu optimieren, um dann doch, auch wenn die Verhältnisse gerade nicht optimal sind und vielleicht jetzt auch in naher Zukunft zwar Besserung in Sicht ist, aber noch nicht die Lösung aller Probleme, wie man denn trotzdem an der eigenen Gesundheit arbeiten kann.
Ja, da hat man natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten und ihr seid da eine tolle Möglichkeit. Wir führen ja auch unterschiedlichste Dinge mit euch in Kooperation durch, mit dem Hochschulsport zum Beispiel, das wirklich umfassende und tolle Gesundheitssportangebot, was ihr präsentiert. Das empfehle ich auch immer unseren Kolleginnen und Kollegen dort teilzunehmen. Viele nehmen das auch in Anspruch. Wir haben das Glück an der UMG, dass wir eine eigene Abteilung Physiotherapie haben, die auch unterschiedliche Angebote im Bereich Bewegung, aber auch Entspannung anbieten. Es gibt eine Bildungsakademie, auch hier gibt es viele Fort- und Weiterbildungsangebote, eben auch in diesen Bereichen Bewegung, Entspannung, also Ernährung unter anderem auch. Das heißt, unsere Mitarbeitenden, die Kolleginnen und Kollegen haben da wirklich unterschiedlichste Möglichkeiten, auch ihr individuelles Gesundheitsverhalten positiv zu beeinflussen. Die bewegte Pause, du hast es vorhin angesprochen, das ist ja eine Initiative, die führen wir bei uns auch durch. Die wird übrigens super angenommen und ich kann auch alle positiven Aspekte, die du genannt hast, da nur bestätigen. Also sie holt einen wirklich auf allen Dimensionen der Gesundheit ab, insbesondere im psychosozialen Bereich, ein Stück aber auch im physiologischen Bereich. Also ich denke mir, dass mal wegkommen vom Schreibtisch, mobilisieren, dehnen, kräftigen, das ist doch auch eine gute Möglichkeit und es ist eben eine besonders gute niederschwellige Möglichkeit. Also wir sehen auch, dass wir da Mitarbeitende aktivieren würden, die sich vielleicht nicht unbedingt zu einem Gesundheitssportkurs bei euch anmelden würden, weil sie denken, Sport ist vielleicht nicht so mein Ding, das muss man ja auch akzeptieren, die aber auf einer niederschwelligen Ebene sich doch dem Thema nähern und da die bewegte Pause in Anspruch nehmen. Genau.
Wenn ich jetzt das Gefühl habe, als Mitarbeitender, Mitarbeitende in meiner Abteilung, in meiner Gruppe läuft es nicht so rund. Wir sind vielleicht kollegial nicht so auf dem Niveau oder vielleicht auch nicht sozusagen in dem Bereich, in dem man sich selber gerne sehen würde. Oder vielleicht läuft was mit der Führungskraft nicht so richtig. Wie gehe ich dann eigentlich damit vor? Fresse ich das in mich rein? An wen kann ich mich wenden? Was wären deine Tipps für so einen konstruktiven Umgang mit solchen, ich sage mal, vielleicht entwicklungsbedürftigen Verhältnissen?
Also wir sind natürlich immer Ansprechpartner für solche Anliegen aus dem Bereich Gesundheitsmanagement und Personalentwicklung. Das streift ja auch so beide Bereiche, so dieses Thema. Das heißt, man kann uns jederzeit kontaktieren, wenn man da Unterstützungsbedarf hat. Wir führen dann ein Vorgespräch und hören uns erstmal an, was ist eigentlich das Anliegen, und entscheiden dann, welche Maßnahme ist gut geeignet. Und die kann ganz unterschiedlich sein. Also das kann sein, dass, ich habe es vorhin besprochen oder schon angesprochen, dass man wirklich sich einen externen Trainer dazu holt und in einem Workshop-Format an spezifischen Themen arbeitet, Kommunikation, Konflikte vielleicht auch. Das kann aber auch auf einer ganz anderen Ebene sein und man sagt zum Beispiel, wir möchten mal gemeinsam als Team einen Tag rausgehen aus der UMG und auch mal ein gemeinsames Erlebnis in den Vordergrund stellen, was uns vielleicht ein Stück weiter wieder zusammenführt, was jetzt aber erstmal gar nichts mit dem Arbeitsalltag zu tun hat. Und ihr bietet ja auch diese Dinge an. Also man kann gemeinsam auch mal in den Kletterpark gehen, man kann gemeinsam mal eine Wassersportaktion machen oder Geocaching, um es vielleicht auch etwas niederschwelliger zunächst einmal aufzuhängen. Auch das sind Möglichkeiten, die ganz positiven Einfluss auf das Teamzusammengehörigkeitsgefühl haben können.
Aber euer Ansatz ist immer einer, der Beteiligung in den Mittelpunkt stellt. Also so wie ich dich verstehe, würdest du sagen, es gibt eigentlich keine Standardlösung, sondern es gibt nur individuelle Lösungsansätze, die gemeinsam herausdestilliert werden müssen, irgendwie kommuniziert werden müssen, und ihr helft dabei. Also ihr seid Beteiligungsmanager, wenn ich euch so verstehe.
Absolut.
Die Meinungsbildung, die Probleme, die Konflikte sozusagen sauber kommunikativ herauszuarbeiten und daraus dann individuelle Lösungen zu schneidern.
Absolut. Da sagst du was ganz Richtiges und ganz Wichtiges. Das ist so ein Grundprinzip auch unserer Arbeit, unsere Angebote, die wir machen, dass wir sagen, wir wollen eben nicht mit der Gießkanne sozusagen Angebote ausschütten und sagen, wir präsentieren jetzt hier mal was und wer denkt, dass es für ihn passen könnte, der kann es gerne annehmen, sondern wir wollen uns immer an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden orientieren, denn die Mitarbeitenden sind die Expertinnen ihrer Arbeit. Also das, was eine Pflegekraft konkret belastet, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, weil ich nicht auf der Station arbeite. Und das weiß ich auch nicht, nachdem ich da mal einen Tag hospitiert habe. Und deshalb ist es für uns immer ganz wichtig, da den Dialog zu suchen, wirklich zu fragen, was sind eure konkreten Belastungsfaktoren, was sind die Bedürfnisse, was sind auch Ressourcen, was ist vielleicht schon vorhanden, was müssen wir stärken, um dann passgenau und maßgeschneidert konkrete Lösungsansätze zu entwickeln.
Arbeit kann krank machen, aber auch gesund, Sabrina. Vielen Dank für diese tollen Einblicke. Ich glaube, dass das Thema Gesundheitsmanagement unter verschiedenen Stellen uns hier auch noch im Podcast immer wieder auch begleiten wird. Die Frage des studentischen Gesundheitsmanagements haben wir schon mal angedeutet. Da gibt es ja auch ähnliche Überschneidungen, auch zum Beteiligungsprozessen. Ich glaube, wir haben heute einen guten Einblick in deine Arbeitswelt bekommen, in die Themenwelt der Arbeit und Gesundheit. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dir heute diesen Dialog führen durften. Und ich gebe heute wieder mal das letzte Wort an Josephine Jaspers ab. Josie, dein Fazit von heute?
Mein Fazit von heute ist, dass hoffentlich genau wie ich alle Zuhörenden mitnehmen, dass auch wenn Probleme, die vielleicht jetzt gerade nicht in meiner Reichweite stehen oder so aussehen, als wären sie nicht in meiner Reichweite, dass es da Anlaufstellen gibt, die genau solche Probleme angehen, wie zum Beispiel die betriebliche Gesundheitsförderung der UMG oder auch die Personalentwicklung der Universität. Das heißt auch, wenn euch ihr darauf aufmerksam werdet, dass einige Verhältnisse bei euch auf der Arbeit jetzt nicht unbedingt förderlich sind für eure Gesundheit, scheut euch nicht, da auch Wege zu gehen, um daran etwas zu ändern. Es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten, das hat Sabrina uns heute sehr schön dargelegt. Ja, wir hoffen, dass Arbeit in aller Regel bei allen Zuhörenden doch die positiven Aspekte überwiegen und man nur noch an kleinen Stellschrauben schrauben sollte, dass ihr alle gesund seid, dass ihr positiv und möglichst stressfrei durchs Leben geht. Sollten noch Fragen offen bleiben, nutzt immer gerne unser Kommentarfeld und unsere Rückfragenmöglichkeit auf MyHomeSport. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören, Sabrina. Danke, dass du da warst.
Gerne. Tschüss.